Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Den Gandersheimer Theatersommer vor der Stiftskirche bereichert auch in diesem Jahr eine Produktion, die im Probenzentrum der Gandersheimer Domfestspiele Premiere hat. Dort inszeniert Franziska Detriss ihre dramatische Fassung des Romans 1984 von George Orwell mit Dominik Müller in der Rolle des Erzählers und Zeitchronisten Winston Smith. In unserer Reihe im Gespräch erkunden wir heute mit dem Schauspieler Orwells beklemmende Dystopie mit der Anamnese eines Überwachungsstaates und seinen menschenvernichtenden Strategien.
Dominik, 1984 ist uns allen in irgendeiner Form vertraut, sei es, dass wir es in der Schule gelesen haben, wie auch immer. Wie ist es dir ergangen, als du jetzt dem Text erneut begegnet bist? Das macht ja was mit einem in ganz erschreckender Weise, was man vielleicht vorher da gar nicht gelesen hat.
Definitiv. Also als ich den Roman zum ersten Mal gelesen habe, das war interessanterweise aber auch erst, nachdem ich das Angebot bekommen habe. Also ich hatte es nicht in der Schule, ich kannte nur andere George Orwell-Stücke, ich kannte natürlich Farm der Tiere und habe das auch schon mal gesehen und das wollte ich auch unbedingt mal spielen, weil es ja auch diese düstere, schlimme Atmosphäre hat. Total spannend. Und dann, also 1984, habe ich das gelesen in Ruhe und dachte, boah, und habe mir auch die ganze Zeit beim Lesen gedacht, das spiele ich alleine. Wie stellt man das dar? Wie stellt man diese Atmosphäre her? Und dann kam die Textfassung, das war sozusagen das zweite Mal, als ich es gelesen habe, die Textfassung von Franziska Detriss. Und dann war ich ganz fasziniert davon, wie mir dann Dinge wieder begegnet sind, wie ich gemerkt habe, welche Dinge mir hängen geblieben sind vom Roman und wie das zusammengekürzt ist, aber alles dabei ist und sich nochmal so zugeschnürt hat, weil ich finde, das ist so eine konzentrierte Fassung des Romans, die wir jetzt haben. Es spitzt sich so schnell zu den schlimmen Ereignissen und hat die ganze Zeit so eine Schwere, hat mich ganz doll fasziniert. Ja.
Die Stückfassung hat auch im besten Sinne die Anmutung eines Schauspiels, was eine ganz besondere Dramaturgie auch verfolgt. Es fängt mit einer sehr privaten Nahaufnahme an und man verfolgt sozusagen, wie sich jemand an die Außenwelt in ihren Dimensionen nochmal auf einer ganz anderen Ebene herantastet.
Ja, das stimmt. Ja, ist total schön, weil man ihn zuerst begleitet, wie er quasi für sich ist und in unserer Fassung, wie man sich so ein bisschen erinnert an Dinge, die passiert sind, die irgendwie weit weg sind und man die versucht, wieder zu sich zu holen. Und dann entsteht daraus so ein Sturzbach irgendwie, der sich dann eine Stunde 40 ergießt und nicht mehr aufhört. Das ist ganz spannend, weil es rollt sehr langsam an und dann hört es irgendwann nicht mehr auf. Das ist ganz faszinierend, ja, weil man dieser Person folgt, die selber auch Dinge über sich geschehen lässt und Dinge über sie einrollen und so Erinnerungen wiederkommt, dann, wo man so eintaucht. Das ist ganz verrückt, ganz schön.
Es ist ja auch, was den Winston Smith angeht, ein sehr selbstreflektierender Text. Ja. Eigentlich geht es die ganze Zeit voran, aber er ist die meiste Zeit in Reflexion und Rückblicke involviert und fügt jetzt sozusagen die Vergangenheit und die akute Gegenwart zusammen.
Ja, stimmt, ja, weil er sich quasi erinnert an die Dinge, die er vor einer Zeit gesehen hat, ne, die ihn angeregt haben, wo er dachte, boah, das spricht ja doch dafür, dass die Welt, in der wir leben, vielleicht doch nicht so ist, wie uns die Partei in dem Stück das irgendwie verklickern will. Und gleichzeitig hält er diese Fassade aufrecht in seinem Alltag. Also das ist auch eine wahnsinnige Leistung, finde ich, für ihn, dass er trotzdem diese Zweifel in sich trägt, aber gleichzeitig es niemand merkt, weil er immer noch mitspielt und irgendwie auch seine Rolle in dieser Gesellschaft gut ausfüllt.
Als manierlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Wahrheit, was ja auch zum Gruseln ist, als ob man die Wahrheit definieren könnte und nach allen Regeln der Kunst sortieren und das Volk streuen und sagen, das ist das Allgemeingültige. Aber das ist nun mal ein ganz besonderer Aspekt. Was ich dich gern fragen würde, was ist Winston für dich für ein Mensch? Was verbindest du mit ihm, wenn du ihm quasi zuhörst?
Ich verbinde mit Winston Smith, dass er eine ganz arme Figur ist, finde ich, weil er kein wirkliches Leben, wie wir es kennen, überhaupt kennt und gleichzeitig so eine gewisse Naivität hat. Und er sehnt sich schon nach Dingen, aber weiß nicht wirklich, was es ist. Und er hat so eine Verletzlichkeit, würde ich sagen. Und gleichzeitig macht er ja auch mit. Es ist so eine wilde Mischung an Dingen bei ihm. Weil es gibt auch Stellen im Roman aber bei uns auch im Buch, wo er sich dann fragt, ob es jemals normal war, zu zweit zum Beispiel im Bett zu liegen und einfach da zu liegen und keine Pflichten zu haben, so wie wir das jeden Sonntag haben im Idealfall, wenn wir von Montag bis Freitag arbeiten. Und das ist so ein trauriger und gleichzeitig so ein schöner Gedanke, weil es so eine Naivität hat, die aber ja aus dem Horror entspringt, weil er das nicht haben darf und alles nicht haben dürfen. Ja, das finde ich so schön an ihm, an der Rolle.
In seiner Einsamkeit ist er auf der Suche in diesem scheinbaren, Anführungszeichen, Antiquariat, wo er dieses Tagebuch findet, genau. Dieses leere Buch, was er sozusagen mit seinen eigenen Gedanken füllen kann oder so Phänomene, dass er alte Dinge mag.
Ja, er findet ja auch diesen einen Gegenstand mit einer Koralle da drin, was er total faszinierend findet, obwohl es gar keinen Nutzen hat, der Gegenstand oder so. Und wirklich aktiv suchen tut er die Dinge ja nicht. Ne? Irgendwie finden sie auch ihn, das ist total faszinierend. Ja. Und kommen irgendwie in sein Leben und bringen Dinge ins Rollen, die dann andere Dinge bewirken. Und das ist auch eine ganz spannende Lebensgeschichte irgendwie.
Auch so Dinge mit Schönheit, die er mit Schönheit verbindet. Ja? Und Schönheit gleichzeitig ein Element von Geschichte ist. Da hat sich was abgelagert, was etwas zu erzählen hat. Was ja in dieses System überhaupt nicht passt. Da wird ja die historische Vergangenheit im klassischen Sinne abgeschafft oder umgedeutet oder entsprechend aufbereitet, damit sie für die Gegenwart kompatibel ist.
Für die Partei. Ja, genau. Und er sagt auch einmal, alles Alte und damit alles Schöne ist immer ein wenig verdächtig. Und das sagt er schon alles. Wo er auch das schon sehr, sehr gut durchschaut hat, dass das Alte eigentlich bedeutet, dass es schön ist. Und das ist ja ganz spannend, der Gedanke.
So gesehen unternimmt er in seinem Alltag immer kleine Mutproben, sind das ja schon fast.
Stimmt, wo er sich selber ein bisschen herausfordert und so ein bisschen auch die Grenzen austestet. Fast wie so ein Kind ein bisschen, ne? Und
genau
gucken, wie weit kann ich gehen?
Das ist eigentlich nicht zulässig. Und gleichzeitig ist er immer auf der Suche oder spürt so eine Sehnsucht nach Gefährten, nach Bündnispartnern, nach irgendeiner Form von Verständigung. Ja. Und das ist ja auch ein Thema 1984, die Entindividualisierung, also die seelische, die intellektuelle, die emotionale Entmündigung. Ne?
Dass jeder auch für sich alleine steht sozusagen und keinerlei emotionale Bindungen stattfinden. Ja. Dass jeder Mensch für sich alleine ist ja mit das Schlimmste eigentlich, ne? Weil ja, sind ja irgendwie Herdentiere und brauchen auch Gemeinschaft, um sich weiterzuentwickeln. Ne? Und wenn jeder für sich ist, natürlich, dann bleibt man mit den Scheuklappen. Ne?
Und da ist ja auch ganz tricky, was diesen Überwachungsstaat angeht, wo überall Monitor ein Auge drauf haben, ob man sich vorbildlich, vorschriftsmäßig benimmt.
Und wie er dann einer scheinbar verdächtigen Kollegin begegnet und sich herausstellt, dass zwischen dem, was stattfindet, und sei es eine Sehnsucht nach einem gemeinsamen Moment, die sind ja auch ziemlich wach, was das Ausblenden von Kontrollmechanismen angeht.
Natürlich. Und dann finden sie sich und suchen sich und haben dann diesen Moment der Zärtlichkeit, den es ja sonst einfach nicht gibt. Und das überfordert ihn ja auch total im ersten Moment so. Und er ist ja komplett überwältigt von den Gefühlen, die er da bekommt und die er lange nicht mehr hatte. So.
Es ist auch spannend, dass das quasi zum ultimativen Protest gegen das System wird.
Ja, stimmt. Ja. Es ist so, wie heißt es im Stück, ein politischer Akt. Ist ja auch ein toller Begriff. Ne?
Das
ist
Dacht schon ich auch.
Politischer Akt, dass er das erkennt, dass es mehr ist als nur körperliche Liebe oder irgendwie emotionale Nähe. Es ist einfach ein Statement, womit man sagt, wir sind gegen das und für das Alte, das Schöne wieder, ne? Wenn wir wieder rein, ja.
Jetzt bei den Proben, beim Spielen, bei der Annäherung stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, dafür auch Form zu finden. Ja? Du bist der Einzige, der jetzt etwas zu sagen hat, der aber auch andere Stimmen einfließen lässt. Du bist also letztendlich als alleiniger Schauspieler ständig im Gespräch mit imaginierten, imaginären Figuren.
Ja, das war auch also eins der Dinge, bei denen ich mir beim Lesen der Textfassung die ganze Zeit dachte, wie machen wir das? Also wie kommt das rüber, ohne dass man von einer Figur in die andere schlüpft und das karikatiert? Oder auch die Liebesbeziehung, das soll ja eine ernstzunehmende Liebesbeziehung sein. Und wir wollen nichts ins Lächerliche ziehen oder sowas. Aber ich finde, wir haben da gute Wege gefunden. Es gibt auch gar nicht so viele Figuren. Es gibt den Ladenbesitzer, den ich auch selber spiele, der aber auch eine eindeutige andere Körperlichkeit haben muss. Weil fürs Ende passieren dann Dinge, wo er sich dann verändert eventuell. Und deshalb, genau, und das stellen wir schon ein bisschen dar, mit einer leicht gebeugten Schulter, aber auch nicht zu krass. Also wir machen daraus jetzt keine Disney-Figur oder sowas, sondern es ist immer noch eine ernstzunehmende Figur. Und dann gibt es den Moment mit Julia, mit der Geliebten, wo wir auch überlegt haben, wie verstelle ich die Stimme? Also damit man merkt, jetzt redet nicht Winston, sondern Julia. Obwohl ich ja einfach nur wechsel von Satz zu Satz. Das ist ja wahnsinnig schwierig, ohne dass man ein Hörbuch draus macht. Und plötzlich klingt meine Stimme ganz hoch. Will ja niemand. Das heißt, wir sind sehr natürlich bei mir geblieben und haben einfach so eine leichte Samtheit reingemischt, sozusagen. Aber eigentlich, von meinem Gefühl spreche immer noch ich. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also es kommt immer noch von dem Punkt von mir. Aber es ist auch eine leichte Veränderung im Körper. Zum Beispiel, wenn sie sich treffen und die ersten Male miteinander sprechen, wo es ja ganz leise sein muss, weil sie sind mitten im Getümmel, überall sind Telescreens, sie werden überwacht, das heißt, niemand darf mitbekommen, dass sie miteinander reden. Da gibt es dann nur so ein leichtes Kopfdrehen, damit man weiß, ah, jetzt wechselt die Person, aber eigentlich weiß man nicht, wer anfängt zu reden, aber man merkt es, glaube ich, weil eine gewisse, eine andere Energie in der Stimme ist. Die Julia hat ja auch mehr Erfahrung in sowas, merkt man schnell, die weiß, wo man sich treffen kann, die weiß, wie man sich verhalten muss, damit man nicht gesehen wird, die kennt diese Lichtung im Wald, wo sie dann geschützt sind und das war weniger eine Herausforderung, als ich gedacht hätte. Es war sogar ganz schön, das zu finden, wo ist jetzt auch die Rolle von Julia irgendwie und wie kann ich die unterscheiden von Winston, ja.
So ein bisschen eine Rolle des Teil- und Anteilnehmenden Beobachters der jeweiligen Situation oder der jeweiligen Begegnung.
Richtig, ne? Ja, weil es ist ja auch oft aus der Ich-Perspektive erzählerisch. Ne? Es ist ja wenig eigentlich wörtliche Rede, das meiste ist Roman-Nacherzählung. Oder wie es halt im Roman geschrieben ist. Das heißt, genau, ich habe auch die Momente, wo ich raustrete ganz viel und als Erzähler fungiere und meine Erinnerungen aber schon sehr deutlich machen muss und sie müssen vor meinem inneren Auge entstehen, glaube ich, damit das klar wird.
Und dann springst du wieder rein.
Genau, und dann bin ich in der Szene und das ist eine ganz spannende Mischung. Es gibt auch die Szene von der Verhaftung sozusagen, wo ich erst sehr realistisch darstelle, hier findet was ganz Schreckliches statt und es passiert mit mir und mit uns und dann gibt es einen Moment, wo ich wirklich raustrete, physisch aus meinem Körper, auch verrückt eigentlich, ne? Aber es ist ein ganz schöner Moment, und mich wie von außen betrachte und mich dann noch beschreibe mit dem Text, also sage, ich stehe reglos da, das passiert, beobachte den Raum, um dann wieder reinzuschlüpfen. Und ich glaube, so funktioniert das ganz gut, weil man von außen mitgerissen wird und sich das sehr, sehr gut bildlich vorstellen kann, was nötig ist, wenn ich allein die ganze Zeit auf der Bühne stehe, glaube ich, ja.
Was passiert hier mit mir? Das zeige ich euch.
Ja, genau. Was ist mir widerfahren? Wie hat es gerochen währenddessen? Das sind so Dinge, die machen das dann lebendig. Ja, das war ein ganz, ganz schöner Prozess, das zu finden, wie das funktionieren kann.
Stelle ich mir auch spannend vor. Du bist ja mit all deinen Möglichkeiten gefordert.
Ja, definitiv.
So. Und obwohl das so albern Ministerium für Wahrheit heißt, ja, es geht ja um diese wahrhaftigen Momente. Was passiert?
Richtig, und das macht es für mich auch viel realistischer, wenn wir Momente haben, wo ich in die Szene eintauche, anstatt alles nur von außen zu beobachten und selbst als Erzähler dann manchmal auf der Szene stehe und sage, leicht verschwitzt stand ich neben ihr oder so und dann stehe ich neben ihr und habe sie vor meinen Augen. Oder wenn sich die Hände flüchtig treffen und berühren, dann sieht man meine Hand, wie sie eine imaginäre zweite Hand hält. Ich glaube, das macht ganz viel, auch mit mir, weil ich habe dann eine Hand, die ich halte und die Geste dazu und das macht ihn ja noch einsamer. Und das ist ganz schön für die Figur, glaube ich, von außen. Das ist ein sehr schönes und fast schon ein romantisiertes Bild irgendwie, was da entsteht.
Ja, aber die Sehnsucht nach Berühren und berührt werden, ja, ein ganz essentielles menschliches Bedürfnis. Ja. Ja.
Und wenn das gar nicht da ist, ne? Wenn das gar nicht erlaubt wird und gar nicht erst in Frage kommt, gar nicht in Erwägung gezogen wird, dass es jemals passiert wieder, dann ja, ist schlimm. Aber umso deutlicher und umso extremer sind dann die Gefühle, wenn es passiert. Und das ist auch wichtig für mich als Darsteller, dass wir das sehr szenisch gemacht haben. Es gibt auch einen Moment, wo ich auf dem Boden liege und im Dialog mit Julia bin, auch beide spreche und wir haben ja auch eine Live-Kamera, was ich total toll finde. Und immer wenn ich zu ihr spreche, gucke ich quasi in die Kamera und habe wirklich wie eine Anspielpartnerin. Und wenn sie spricht, gucke ich nach oben. Also es ist ein sehr klarer körperlicher Unterschied und für mich macht es auch gut.
Gleichzeitig dieses Signal, das wird alles überwacht. Das findet ja letztendlich in keinem Moment privat,
richtig,
intim statt,
genau,
sondern
die Gefahr,
er glotzt
immer
irgendwer und hakt seine Strichliste ab, bis es dann zum großen Knall kommt. Und ja, zur endgültigen Vernichtung des Individuums mit all dem, was es ausmacht.
Alle eigenen Dinge austreiben, alle Gedanken, ja. Gehirnwäsche quasi. Ne?
Orwell hat ja diesen Roman geschrieben, so unter dem Aspekt der Nachwirkungen, Auswirkungen und Bedingungen des Zweiten Weltkrieges, wo ganz klare ökonomische und politische Interessen kollidierten und jetzt die Vernichtung von 6 Millionen jüdischen Menschen das so ein bisschen überlagern konnte. Also es ging letztendlich wie in jedem Krieg nur um Profitinteressen und, oder um territoriale Geschichte. So gesehen spitzt sich die Situation jetzt zu und macht genau diesen Text umso schrecklicher. Ne?
Ja, das finde ich auch gerade ganz wichtig, auch diesen Text sich nochmal vorzunehmen und zu sagen, guckt euch nochmal dieses Buch an, diesen Roman, wie aktuell das ist, ganz gruselig. Wie auch in dem Roman auch so diese kriegerische Auseinandersetzung beschrieben wird, ist ja auch total abstrus. Es gibt diese Großmächte, die Ozeanien, Eurasien, Ostasien heißen, das ist ja komplett schwierig sich vorzustellen, was das überhaupt bedeutet.
Drei Großmächte ist ja der aktuelle Stand der Dinge, was das globale Szenario angeht.
Alle drei so mächtig sind, dass eigentlich niemand wirklich vernichtet werden kann, so wird es also im Roman beschrieben. Und das hat eine Aktualität, wo man sich denkt, krass, dass das damals geschrieben wurde. So. Aber natürlich auch mit den damaligen Verhältnissen, große Inspiration da gezogen, glaube ich, ja.
Und um sein System zu legitimieren, auch die entsprechenden Feindbilder immer parat hat.
Ja, genau, sofort. Die Bösen abgestempelt, immer schön vorzeigen können. Das ist ja im Roman der Emanuel Goldstein, der irgendwie früher sogar selber bei der Partei war und dann ist er aber irgendwie untreu geworden und wurde natürlich zum Tode verurteilt. Das Übliche sozusagen in diesen Konstrukten.
Und dass mit diesen Feindbildern auch immer fleißig argumentiert wird. Oder die, sage mal, nicht vorhandene Volksmeinung, weil das ist ja alles durchdekliniert, immer wieder angefüttert wird, damit sie auch schön die Stellung hält und sich den Bedingungen anpasst. Man könnte natürlich jetzt auch einen Exkurs aufmachen, was so Fake News angeht und die Dimensionen über die Lesart von Geschichte, ne, wie sie umdefiniert wird, damit sie entsprechend gegenwartskompatibel ist und wie man daraus auch Visionen ableitet oder Funktionen, wie so eine Herrschaft sich legitimiert und alle ihr brav folgen.
Ja, damit alle auch jeden Tag aufs Neue denken, ja, es ist schon richtig, was sie alle machen und es ist schon richtig und wir sind die Guten oder das kann nur so klappen, das System, das wird ja immer so verkauft, ne, dass alles davor schlecht war.
Auf der anderen Seite, wenn man auf dieses finstere Finale guckt, dass Winston physisch und psychisch vernichtet wird, psychisch noch mehr als physisch, obwohl man das ja eigentlich nicht voneinander trennen kann. Es muss mit aller Gewalt passieren, weil er verweigert sich. Ja. Also sein dieses humane, humanistische Moment mit allen Sehnsüchten, Träumen und Erfahrungswissen und emotionalen Dimensionen, was das Miteinander, die Idee einer Gemeinschaft angeht, da ist er nicht korrumpierbar.
Nee, das stimmt. Das trägt er in sich. Ne? Und er ist ja ganz stur bis zum Ende. Und ja, das macht die Rolle auch toll, dass er sich so schwer und spät brechen lässt. Und dass er so dran festhält an den Dingen und ja auch sogar noch seinen Folterer überzeugen will und sagt, nein, du erinner dich doch. Im Roman ist es natürlich noch viel ausführlicher als in unserer Fassung, die man sich auch nochmal zu Gemüte ziehen sollte, finde ich. Das breitet es nochmal schöner aus. Da während der Folter, dass er wirklich versucht, auf den O'Brien, der ja der Folterer ist, wirklich ihm zu sagen, komm du doch auf die richtige Seite. Also er ist in dem Moment, wo er auf dem Folterstuhl sitzt, noch der Meinung, du solltest zu mir, also er will ihn noch retten sozusagen und weiß genau, dass der Folterer genauso gebrainwashed wurde wie alle anderen. Und eigentlich kann er sich doch genauso erinnern, dass es mal anders war. Also das ist auch eine tolle Eigenschaft von Winston. So.
Und das ist letztendlich die Vision des Textes, daraufhin weiter zu vertrauen. Ja. So, unter welchen sich zuspitzen Umständen auch immer dagegen zu steuern.
Genau,
ne?
Dass das Gute irgendwie übers Böse siegt. Ja. Sagt ja auch Winston am Ende bei uns, was ein ganz schöner Satz ist, weil er macht ja gerne Schachaufgaben am Ende. Er kriegt da so eine Schachaufgabe und sagt, die Aufgabe ist, weiß setzt, matt in 2 Zügen. Und dann denkt er so darüber nach und ist aber schon im Kopf leer. Also er ist schon gebrainwashed sozusagen, aber denkt trotzdem noch nach, ob das nicht den ewigen Sieg von Gut über Böse symbolisiert, weil er so darüber nachdenkt. Und dann war es auch nur so ein kurzer Aufblitzer und dann ist er wieder weg. Und das ist so traurig und so schön, weil das dieses ist, woran man sich festhalten sollte, auch wenn er sozusagen den Kampf verloren hat, so wie es endet. Bis zur letzten Sekunde aber versucht hat, das Beste zu tun und irgendwie einen Weg zu finden, aber ja, er hat es nicht geschafft.
Er hat es nicht geschafft und trotzdem hat er es geschafft.
Ja, das stimmt.
Dann auf gutes Gelingen und ja. Danke fürs Gespräch, Dominik.
Danke auch, war sehr schön.